Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Zu unserer ersten Sendung nach unserer 10-wöchigen Pause begrüßt Sie herzlich Barbara Weber.
Was wir da gemacht haben, ist, wir haben Viruslasten ausgewertet, so wie sie im Prinzip aus dem Labor kommen.
Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie an der Berliner Charité.
Das haben wir dann so publiziert und die Aussage ist einfach klar, es gibt auch bei Kindern sehr hohe Viruslasten und das ist nur das, was wir sagen wollen. Da haben wir also relativ einfache statistische Methoden erstmal jetzt genommen, das ist ja auch nur ein Preprint.
Also eine Vorveröffentlichung auf einem Preprint-Server, die zu dem Zeitpunkt noch nicht von anderen Wissenschaftlern, wie sonst üblich, begutachtet worden war. Die Studie wurde heftig diskutiert, was die Bild-Zeitung zum Anlass nahm, einige kritische Wissenschaftler zu zitieren. Die distanzierten sich allerdings umgehend von der Bild-Berichterstattung. Ein ungewöhnlicher Vorgang und eine Herausforderung für die Wissenschaft, die sich sonst um Evidenz bemüht. Was sich hinter dem Begriff Evidenz verbirgt, darüber erfahren Sie später mehr. Unsere weiteren Themen. Corona-bedingte Veränderungen fordern nicht nur die Wissenschaft heraus, sondern auch die Museen. Denn der Kontakt zu ihren Besucherinnen und Besuchern war durch den Lockdown plötzlich abgebrochen. Die einzige Chance: Digitalisierung. Ein letztendlich längst überfälliger Modernisierungsschub. Mit dem großen Mitbegründer der Soziologie beschäftigen wir uns gegen Ende der Sendung, Max Weber. Der Analytiker der Moderne starb vor 100 Jahren. Doch zunächst Fakten statt Fakes, Evidenzpraktiken in der Wissenschaft.
Die Wissenschaft, die besteht eigentlich gar nicht aus einer Ansammlung von Fakten, sondern die besteht genau in diesem ständigen Prozess des Prüfens und des Zweifelns.
Konstatiert der Mediensoziologe Professor Sascha Dickel von der Universität Mainz. An diesem ständigen Prozess des Prüfens und des Zweifelns in der Wissenschaft kann das geneigte Publikum seit der Corona-Krise praktisch live teilnehmen. Denn Corona schafft einen ungeheuren Druck, auch ungeprüftes, also nicht evidenzbasiertes Wissen schnell zur Verfügung zu stellen. Die Vorläufigkeit dieses Wissens ist im Alltagsgeschäft politischer Entscheidungen und tiefgreifender persönlicher Einschränkungen nicht immer leicht nachvollziehbar. Um Evidenz und wie sie hergestellt werden kann, geht es auch bei einem von der DFG geförderten Forschungsprojekt, das Dörte Hinrich sich näher angesehen hat.
Der Hunger nach fundierten Fakten ist groß, nicht nur in der Corona-Krise. Gleichzeitig verbreiten sich aufgrund der Digitalisierung in Windeseile sogenannte Fake News rund um den Globus. Die Arbeit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, egal welcher Disziplin, bleibt nicht unhinterfragt.
Wissenschaft wird, das lässt sich als ein Grundtrend durchaus feststellen, immer begründungspflichtiger,
sagt Karin Zachmann, Professorin für Technikgeschichte an der TU München und Sprecherin der Forschergruppe Evidenzpraktiken in Wissenschaft, Medizin, Technik und Gesellschaft. Die gestiegene Begründungspflicht von Wissenschaft hat viele Gründe.
Das eine ist, es wird ja immer mehr Wissen erzeugt, das dann auch miteinander konkurriert. Und auf der anderen Seite ist ja Wissen nie eindeutig. Und verschiedene Wissenschaftler, das erleben wir jetzt gerade in der Corona-Krise, kommen zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Das heißt, es gibt eine wachsende Konkurrenz zwischen verschiedenen Geltungsansprüchen.
Auf der anderen Seite gibt es den Wunsch der Öffentlichkeit nach Eindeutigkeit, nach plausiblen und glaubwürdigen Erkenntnissen.
Wenn ich mal gelehrt spekulieren darf, dann würde ich sagen, dass die Glaubwürdigkeit auf alle Fälle solche Formate tangiert, in denen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst auftreten.
Wirft Professor Helena Bilancic ein vom Institut für Medien, Wissen und Kommunikation der Universität Augsburg.
Und wir haben ein sehr prominentes Beispiel, den Podcast von Dr. Drosten, das Corona-Update. Hier wird Expertenwissen aus erster Hand vermittelt, in einer Tiefe und in einer Länge, die wir sonst nicht haben. Und der Erfolg dieses Podcasts, der zeigt uns auch, was für ein großen Durst nach glaubwürdigen und korrekten Informationen wir gerade in der Krise haben.
Das Coronavirus-Update mit Christian Drosten auf NDR Info hat innerhalb kurzer Zeit ein Millionenpublikum und Top-Platzierungen in den Podcast erreicht und wurde für den Grimme Online Award und für einen Sonderpreis der Deutschen Forschungsgemeinschaft nominiert. Gesellschaft und Politik benötigen wissenschaftliche Evidenz, um einschneidende Maßnahmen zu legitimieren. Evidenz, so Karin Zachmann, meint hier plausibles und überzeugendes Wissen, das in Aushandlungsprozessen entsteht und eine breite gesellschaftliche Anerkennung erreicht hat.
Wie Wissen zur Gewissheit wird, das ist das, was uns interessiert, also die Überzeugungskraft von Wissen.
Die Forderung nach Evidenzbasierung, die in der Medizin ihren Ursprung hat, hat sich inzwischen auf viele Bereiche ausgedehnt. So wird heute zum Beispiel auch evidenzbasierte Politik, Pädagogik oder evidenzbasiertes Management gefordert. Daten aus Studien, ebenso wie die Autorität von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, gehören zu den Evidenzpraktiken, mit denen individuell einleuchtendes und gesellschaftlich akzeptiertes Wissen geschaffen wird, um zum Beispiel Geltungsansprüche durchzusetzen, Konflikte beizulegen und politische Entscheidungen zu begründen, wie etwa die Corona-bedingten Kita- und Schulschließungen, die Abstandsregeln oder das Tragen von Mund-Nasen-Masken.
Gleichzeitig aber führt das zu einer gesellschaftlichen Privilegierung der Wissenschaft, die nun wiederum in einer Spannung zu demokratischen Gleichheitsansprüchen steht. Und diese Spannung, die äußert sich in jüngster Zeit ganz offen in wissenschaftsfeindlichen Tendenzen und einer in vielen Formen auftretenden Wissenschaftskritik. Denken wir an Impfgegner, Kreationisten, Leugner des Klimawandels und neuerdings eben auch Verschwörungstheoretiker, die Corona-Pandemie leugnen. Und das zeigt, dass die Auseinandersetzung um die Glaubwürdigkeit und die Geltungsansprüche wissenschaftlichen Wissens intensiver geworden sind.
Und der Mediensoziologe Professor Sascha Dickel von der Universität Mainz gibt zu bedenken:
Es geht gar nicht darum, dass Leute bestimmte Fakten glauben müssen. Man kann jeder Behauptung misstrauen. Worauf es vielmehr ankommt, ist, denke ich, dass dieser Prozess der Wissensgenerierung nachvollzogen wird.
Wie gelingt es also, glaubwürdiges Wissen herzustellen? Wie funktioniert überhaupt der Prozess der Wissenskonstruktion? Seit der Zeit der Aufklärung, seit Immanuel Kant vor über 200 Jahren in den Grundlagen seiner Erkenntnistheorie fragte, was kann ich wissen, hatten die Wissenschaftler seinerzeit darauf eine klare Antwort.
Fakten entdecken, sammeln, gewichten und interpretieren, das galt als ein Königsweg zu sicherem Wissen und das wies wissenschaftlicher Evidenz nun die Macht zur Erklärung der Welt zu. Dabei konnte aber Wissenschaft vom Autoritätsverlust der Religion profitieren. Mit der Professionalisierung der Wissenschaft entstand dann im 19. Jahrhundert ein sozial homogener und durch Normen stabilisierter und überschaubarer Raum, in dem Fragen zugelassen und Glaubwürdigkeit verhandelt werden konnte.
Seit dem ausgehenden 19. und besonders im 20. und 21. Jahrhundert haben sich aber die Bedingungen der Wissensproduktion und damit auch die Evidenzpraktiken verändert, so Karin Zachmann. Der Philosoph Gregor Schiemann hat in diesem Zusammenhang den schönen Begriff vom Wahrheitsgewissheitsverlust geprägt. Konkret bedeutet das?
Erfahrungsdaten haben allmählich den Status als allgemeingültige Überprüfungsinstanz von Erkenntnis verloren und stattdessen wurden Hypothesen zum Bestandteil wissenschaftlicher Erkenntnis. Damit aber kam die Vorläufigkeit von Wissen ins Bewusstsein und das unterminiert die Verlässlichkeit des Wissens und verringert die Bedeutung von empirischen Tatsachen. Das setzt sich im 20. Jahrhundert fort und es wird verstärkt dadurch, dass die Wissenschaft als Mitverursacherin von nicht intendierten Nebenfolgen ihrer Ergebnisse zunehmend mit der Prädiktion der Abschätzung künftiger Entwicklungen eben möglicher Nebenfolgen beschäftigt ist. Denken wir an die Gentechnik, Energietechniken, Therapien, gerade jetzt in der Corona-Krise. Aber die Zukunft ist uns nicht verfügbar. Die Zukunft ist ein Bereich, über den wir nichts wissen können.
Das hat auch schon die Risikoforschung gezeigt, die die Wissenschaftler im Teilprojekt über Evidenzpraktiken der technischen Sicherheit am Beispiel der Kernkraft und der Automobiltechnik untersucht haben. Gerade die Risikoanalysen, die seit Mitte der 1970er Jahre die Sicherheit von Kernkraftwerken und Schadenswahrscheinlichkeiten für die Umgebung erforscht haben, führten nicht zu eindeutigen Ergebnissen.
Die Kernkraftgegner haben dann die gleichen Zahlen genutzt, um die Unsicherheit der Kernkraftwerke nachzuweisen. Und es gelingt also nicht, mithilfe von Risikoanalysen einen Konsens über die Sicherheit der Kerntechnik herzustellen. Und spannend ist das auch noch, ne, bis in das 21. Jahrhundert, als Angela Merkel nämlich 2011 den Ausstiegsbeschluss aus der Kerntechnik nach Fukushima verkündet hat, begründet sie das und sie sagt nicht, dass deutsche Kernkraftwerke unsicher sind, sondern sie sagt, dass Fukushima die Verlässlichkeit der Risikoanalysen widerlegt habe. Also hier sieht man diese Ambivalenzen und die Paradoxien auch solcher Evidenzpraktiken.
Eine, die im Rahmen des Forschungsprojektes die Evidenzpraktiken in der Medizin genauer untersucht hat, ist Professor Maria Carla Gadebusch-Bondio. Sie leitet das Institute for Medical Humanities am Bonner Universitätsklinikum. Seit den 1990er Jahren haben sich in der medizinischen Forschung die systematisch aufgebauten, randomisierten, kontrollierten Studien etabliert.
Die gehören zu den Goldstandards der evidenzbasierten Medizin. Das bedeutet konkret, dass man erstens mit einer gewissen Anzahl von Probanden oder Patienten arbeitet. Also die Quantität ist wichtig und wichtig ist aber auch die Strukturierung innerhalb der Studie. Also eine gewisse Anzahl von Patienten bekommt ein Medikament und dann haben wir eine Placebo-Gruppe, die eben kein oder ein Pseudomedikament bekommt. Und der Forschungsleiter darf auch nicht wissen, wer eben mit der Substanz versehen wird und wer nicht. Denn sonst könnte sich auch ein Bias, eine Verzerrung in der Interpretation der Daten ergeben.
Die Medizin braucht zuverlässige Daten und robuste Evidenz, um klinisch effektiv zu handeln. Allerdings haben die einzelnen medizinischen Fachbereiche unterschiedliche Zugänge zur Evidenz.
Das heißt, nicht alle Disziplinen können so schön randomisiert kontrollierte Studien durchführen. Bei den seltenen Erkrankungen besteht das Problem darin, dass die Größe oder die Anzahl von Patientinnen und Patienten nicht gegeben ist, um eben so große Studien durchzuführen. Und da muss man sich Gedanken darüber machen, was kann man anders machen.
Ein Teilprojekt der Forschung zu den Evidenzpraktiken hat sich deshalb der Kritik an der evidenzbasierten Medizin und der Diversifizierung medizinischer Evidenzpraktiken angenommen. In der ersten Projektphase wurde untersucht, wie bei der personalisierten Medizin digitale Formen der Patientenpartizipation sich auf die Evidenzerzeugung ausgewirkt haben.
Wir haben tatsächlich beobachten können, dass diese Real-based evidence eine starke rhetorische Kraft hat, die auch gerne genutzt wird, zum Beispiel von den Betreibern von Patientenplattformen, die dadurch versuchen, Patientinnen und Patienten zu motivieren, Daten zu generieren. Also die Idee, die dahinter steckt, ist, dass diese realitätsnahe Evidenz eine Evidenz ist, die die Medizin braucht, um besser zu werden. Und dass die Evidenz, die im Labor entsteht oder durch klinische Studien, nicht genügt.
In eine ähnliche Richtung geht auch Citizen Science, also die Einbeziehung von Bürgern in die wissenschaftliche Forschung. Bürgerwissenschaften haben über Fachgesellschaften und naturwissenschaftliche Vereine eine lange Tradition in Deutschland. Durch die Digitalisierung hat sich ihr Partizipationsspektrum allerdings enorm erweitert. Immer mehr Bürger sammeln Daten und beteiligen sich quasi als Hilfswissenschaftler an Online-Forschungsprojekten, wenn auch oft nur kurzfristig. Sascha Dickel, Juniorprofessor für Mediensoziologie an der Universität Mainz, leitet das Teilprojekt über die Evidenzkultur der Citizen Science.
Citizen Science, wie wir es heute kennen, hat tatsächlich seine Ursprünge vor allen Dingen so in der Umweltforschung und in den Biowissenschaften. Allerdings ist Citizen Science heute eben auch in ganz anderen wissenschaftlichen Bereichen verbreitet, also auch in den Geisteswissenschaften, etwa wenn Bürgerinnen und Bürger Kunstwerke sich anschauen sollen und Kunstwerke klassifizieren sollen. Also das dehnt sich mittlerweile eigentlich auf alle wissenschaftlichen Disziplinen aus.
Für die professionellen Wissenschaftler kann die Beteiligung von Laien an verschiedenen Abschnitten des Forschungsprozesses durchaus eine wertvolle Unterstützung sein. Deren Wirksamkeit, ihre Evidenz, ist allerdings an gewisse Kriterien geknüpft. Sascha Dickel.
Ein zentrales Ergebnis unserer Forschung ist, dass Citizen Science, die selbst wissenschaftlich überzeugen möchte, sich eigentlich sehr nah an der klassischen Wissenschaft orientieren muss. Das heißt, auch hier müssen Leute mit sauberen Messmethoden arbeiten. Die Ergebnisse müssen nachvollziehbar sein. Es muss in wissenschaftliche Zeitschriften übersetzt werden. Wir sehen also eine Professionalisierung der Citizen Science als einen entscheidenden Faktor, der die Glaubwürdigkeit der Bürgerforschung erhöhen soll.
Es sind also viele Akteure und vielfältige Evidenzpraktiken im Spiel, um Wissen zu generieren. Aber auch, um wissenschaftliche Befunde einer breiteren Öffentlichkeit zu vermitteln. Hier nehmen die Medien eine Schlüsselrolle ein. Besonders in Krisenzeiten, wenn es mehr denn je auf verlässliche Informationen ankommt, ist der Wissenschaftsjournalismus gefragt, als Übersetzer komplexer Sachverhalte in plausible und verständliche Berichte. Professor Helena Bilancic, Kommunikationswissenschaftlerin an der Universität Augsburg, hat gemeinsam mit ihrer Kollegin Professor Susanne Kinnebrock untersucht, wie deutsche Massenmedien wissenschaftliche Ergebnisse aufbereiten. Von 2000 bis 2016 haben sie am Beispiel der Genforschung Beiträge in Printmedien und Wissenschaftssendungen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausgewertet. Drei Evidenzpraktiken haben sich die Kommunikationswissenschaftlerin näher angeschaut.
Zum einen die klassische Evidenz, die auch in der Wissenschaft verwendet wird. Hier werden also Studien, Daten, Methoden dargestellt. Zum Zweiten können wissenschaftliche Befunde auch dadurch untermauert werden, dass man in der Berichterstattung die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst zu Wort kommen lässt. Also hier tritt dann die Professorin von der renovierten Harvard-Universität auf und erklärt ihre Forschung. Und die dritte Evidenzstrategie war etwas ungewöhnlich, Geschichten. Also auch Geschichten können verwendet werden, um einen Befund zu untermauern. Wenn es zum Beispiel um die Entdeckung einer Genmutation geht, die dafür sorgt, dass Menschen keinen Schmerz mehr empfinden können, dann wird mal die Geschichte von einem kleinen Jungen erzählt, der in seiner Kindheit zahlreiche Verletzungen erlitten hat, bevor man herausgefunden hat, dass er an dieser Krankheit leidet.
Das Feld der Evidenzpraktiken, das haben die Forschungen gezeigt, hat sich im Laufe der Geschichte erweitert. Es wird versucht, auf vielfältige Weise zu überzeugen. Gleichzeitig ist die Wissenschaft mehr denn je mit Vorläufigkeiten und Zweifeln behaftet. Das zeigt sich nicht zuletzt in der Corona-Berichterstattung, wo sich wiederum auch ganz typische Entwicklungen abzeichnen. So ist hier einerseits die Expertise von Virologen, Intensivmedizinern oder Pandemieforschern gefragt, um die Ansteckungsmechanismen, Therapieformen oder Verbreitungsdynamiken von Covid-19 zu erläutern. Andererseits zeigt die tägliche Veröffentlichung der Anzahl der Infizierten und der am Virus gestorbenen Personen einen anderen, generellen Trend. Karin Zachmann, Sprecherin der Forschungsgruppe zu den Evidenzpraktiken in der Wissenschaft.
Da haben wir also anfangs eine sehr starke Fokussierung auf Quantifizierung und eben diese rhetorische Macht der numerischen Sprache, die Nutzung von Zahlen. Alle, das ist ja auch heute noch ein Stück weit der Fall, dass wir alle gebannt auf die Zahlen schauen, die also täglich neu präsentiert werden. Aber diese Überzeugungskraft der Zahlen, die hat mittlerweile abgenommen. Und je länger die Krise andauert, je einschneidender die Eingriffe in das Alltagsleben sind. Und das führt jetzt dazu, dass diese numerische Sprache zunehmend durch Narrationen ergänzt, ersetzt wird, dass wir immer stärker eben auch die Erzählungen von Patienten, von Ärzten und so weiter hören, die also ja glaubwürdiges Wissen über und in dieser Krise vermitteln sollen.
Über ein Forschungsprojekt zu Evidenzpraktiken in der Wissenschaft berichtete Dörte Hinrichs.
Mein Name ist Helmut Gold, ich bin der Direktor des Museums für Kommunikation hier in Frankfurt und Leiter der Museumsstiftung. In dieser langjährigen Zeit im Museumsgeschäft habe ich schon erlebt, dass Ausstellungen auch eröffnet wurden, obwohl noch nicht alles fertig war, weil eben oft bis zur letzten Minute und darüber hinaus noch was zu tun war. Jetzt habe ich die einzigartige Situation, dass wir eine fertige Ausstellung haben, aber wir können sie nicht eröffnen.
8 Wochen lang hatten die meisten Museen in Deutschland geschlossen. So auch das Museum für Kommunikation in Frankfurt, das dann zumindest virtuell die Tore für die Ausstellung Hashtag Neuland, Ich, Wir und die Digitalisierung aufmachte. Zwar ist das Museum wieder geöffnet, doch der Stillstand hat Spuren hinterlassen. Nach einer Studie des Europäischen Museumszusammenschlusses NEMO verloren 3 von 5 Museen in Europa mehr als 20.000 Euro in der Woche. Antje Allroggen erkundigte sich, wie Museen auf die missliche Situation der Komplettschließung reagierten und welche Rolle dabei die Digitalisierung spielte.
Neben den Geldsorgen gab es auch noch die Herausforderung, den Kontakt zu den Museumsbesucherinnen und Besuchern inmitten des Lockdowns nicht komplett zu verlieren. Innerhalb kürzester Zeit mussten also neue Konzepte her, mit denen der Austausch mit dem Publikum weiter bestehen bleiben sollte. Die Lösung dafür waren neue digitale Angebote, neue Podcasts, Online-Spiele zum Mitmachen, die die Besucher an die Häuser weiterhin binden sollten.
Es war sehr interessant zu beobachten, dass die Häuser doch sehr schnell, erstaunlich schnell, unglaubliche Anstrengungen vollbracht haben, um digital präsent zu sein.
Sagt Renate Buschmann, Professorin für digitale Kunst- und Kulturvermittlung an der Universität Witten-Herdecke. Ihr Lehrstuhl war erst im Januar, also wenige Wochen vor Ausbruch der Pandemie, eingerichtet worden.
Man darf nicht vergessen, das ist nicht einfach mit einem Knopfdruck zu bewältigen, dass man dann plötzlich eine tolle Internetpräsenz hat und seine Daten dort zeigen kann oder eine Ausstellung ganz einfach mal ins Internet verlegt. Das ist ein sehr komplexer Vorgang, der da passieren muss.
Trotzdem sprossen in vielen Häusern neue digitale Angebote wie Pilze aus dem Boden. Unter dem Hashtag DIGAMUS haben sich die wichtigsten Initiativen dazu vernetzt. Laut der Studie des europäischen Museumsnetzwerks NEMO gelang es 4 von 5 Museen in Europa, ihr Digitalangebot zu Corona-Zeiten zu erhöhen. Immerhin 2 von 5 Museen konnten durch diese Maßnahmen die Zahl ihrer Online-Besuche um 10, teilweise sogar 15% steigern. Die neue digitale Präsenz brachte den Museen zum einen also durchaus beachtenswerte Zugriffszahlen. Größtenteils handelt es sich dabei sogar um ein überregionales, teilweise sogar neues internationales Publikum. Zum anderen wurden viele Museen plötzlich anders wahrgenommen. Weniger als Hüter musealer Sammlungen und Schätze, sondern als Einrichtungen, die gute und anspruchsvolle Unterhaltung in Zeiten von Corona boten. Oder auch einen partizipatorischen Charakter hatten und die User zum aktiven Mitmachen aufforderten. Jeder, der von seinen eigenen Viruserfahrungen berichten wollte oder auch noch will, war bzw. ist dazu zum Beispiel in einem Hamburger Projekt eingeladen. Alle Einsendungen dazu fließen in ein Corona-Archiv, das auf diese Weise das Pandemie-Thema konserviert. Auch bei einem Münchner Projekt war der Austausch mit dem Publikum wichtig.
So, ich bin wieder gut bei euch. Ein neuer Versuch mit Karl Spitzweg, heute in der Sammlung Schack. Wir sind da.
Ich bin da. Hallo.
Hallo.
Wir haben es geschafft.
Die Münchner Neue Pinakothek bot während des Lockdowns bis zum vergangenen Wochenende sogenannte Live-Dialogführungen auf Instagram an. Zweimal in der Woche widmete sich das Museum einem bestimmten Kunstwerk, das intensiv besprochen wurde. Ausgewählt wurden dafür Bilder, die in Zeiten der Krise Mut machen sollten. Auf Instagram konnte man diese Erläuterungen zu einem Kunstwerk nicht nur live verfolgen, man konnte auch Fragen stellen, die dann direkt beantwortet wurden. Ab vergangenen Freitag ging es um Karl Spitzwegs Gemälde Einsiedler, eine Violine spielend, aus der Sammlung Schack.
Wenn wir zu dem Einsiedler wollen, müssen wir uns vermutlich nasse Füße holen. Wir stehen nicht wirklich mittendrin. Wir sind so ein bisschen, als ob wir vor einer Theaterbühne stehen. Und jetzt müssen wir über diese Felsen klettern und gehen dann nach rechts. Das heißt, ein Spitzweg baut wirklich Spannung auf.
Obwohl die neue Pinakothek nun wieder geöffnet hat, spielen die digitalen Angebote trotzdem noch eine tragende Rolle. Direkt auf der Startseite des Museums findet man Links zu den Instagram-Dialogführungen, aber auch zu anderen digitalen Angeboten wie einem virtuellen Rundgang durch die alte Pinakothek, die gerade wegen umfangreicher Restaurierungsmaßnahmen geschlossen ist. Zuallererst aber begegnet man einem Video, in dem der Generaldirektor der staatlichen bayerischen Gemäldesammlung Bernhard Marz alle Besucherinnen und Besucher mit einem Willkommen zurück begrüßt.
Die Corona-Krise hat einen weiteren Schub im Digitalen in der Vermittlung gegeben. Wenn wir jetzt Online-Führungen machen mit einem Kollegen, der fürs Digitale zuständig ist und einem, der die kunsthistorische Vermittlung macht, und wenn wir dann erleben, dass da plötzlich sich 100 Leute zuschalten, dann ist das getreu dem mathematischen Spruch Minus mal Minus gibt Plus eine wunderbare Erfahrung. Wenn ich das alles so reflektiere, dann ist das Museum nicht nur ein Schatzhaus, sondern einer der wertvollsten Kommunikationsorte, selbst wenn es zugesperrt ist. Ein Ort zum Reden über Kunst, zum Reden über Menschen, über das Menschliche, über die Menschheitsfragen.
Durch ihre Schließung haben die Museen nicht nur ihr analoges Ausstellungspublikum verloren, auch viele Veranstaltungen und Konferenzen konnten in den vergangenen Wochen und Monaten Corona-bedingt nicht stattfinden. Auch hier gehen erste Museen dazu über, komplette Veranstaltungen im Netz stattfinden zu lassen. Das ZKM Karlsruhe zum Beispiel bietet jetzt, sozusagen online first, eine aktuelle Ausstellung im Netz an, während die Ausstellung im realen Raum, so heißt das jetzt, erst am 24. Juli eröffnet wird.
Willkommen in der kritischen Zone,
heißt es auf der Startseite. In der Ausstellung Critical Zones geht es um verschiedene Horizonte einer neuen Erdpolitik. Es geht um die kritische Situation der Erde.
Stelle dir vor, was einen Kilometer tief unter der Erde, unter deinen Fußsohlen passiert.
Und so kann man sich immer tiefer in die Thematik der Ausstellung hineinnavigieren. Alles entwickelt sich ständig weiter und alles ist irgendwie miteinander verbunden. Am vergangenen Wochenende fand sogar ein komplettes Festival, dazu ausschließlich im virtuellen Raum, statt. Mit ihren neuen Angeboten gehören Häuser wie das Karlsruher ZKM oder auch die Münchner Pinakotheken sicherlich zu den Museen in Deutschland, die schon seit längerem in die Digitalisierung investiert haben. Schon vor Corona gab es den kulturpolitisch angestoßenen Versuch, mehr Museen für digitale Angebote zu öffnen. Denn nicht erst seit Ausbruch der Pandemie zeichnet sich ab, dass sich Museen der Digitalisierung zwangsläufig stellen müssen, wenn sie den Kontakt zu ihrem Publikum nicht verlieren wollen.
Natürlich, auf der einen Seite reagieren natürlich Museen wie alle anderen Institutionen auch auf den digitalen Wandel,
sagt Katharina Fendius, Projektleiterin bei Museum 4.0, einem Berliner Verbundprojekt, das von der Beauftragten für Kultur und Medien gefördert wird und etwa eine Handvoll Kulturinstitutionen aus Deutschland darin unterstützt, mit neuen digitalen Technologien zu arbeiten.
Was aber ja, finde ich, auch sehr stark dahinter steckt, ist ja im Grunde neue Erwartungshaltung, Erwartungen an die Institution, eben auch an die Institution Museum. Wir sind immer noch Orte des Bewahrens und des Sammelns und des Forschens und des Vermittelns. Unsere Werkzeuge verändern sich aber natürlich mit der Digitalität. Und dann aus dieser veränderten Werkzeuglage verändern sich aber auch eben genau dieses Mindset.
Man kann also sagen, weil die Museen Corona-bedingt dazu gezwungen waren, neue Wege der Ansprache für ihr Publikum zu finden, hat sich auch die grundsätzliche Einstellung der Häuser, ihr Mindset zur Digitalisierung, verändert. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Museen, die vorher eher skeptisch gegenüber neuen Vermittlungswegen eingestellt waren, haben ihre Haltung dazu nun geändert. Sonja Thiel arbeitet als Kuratorin und hat beim Freiburger Weiterbildungsnetzwerk Museon vor kurzem Museen zu ihren Digitalisierungsstrategien befragt.
Was sicher hilfreich ist, ist ein experimentierfreudiges Mindset, das sich auf die neue Situation einlässt, das in Kommunikation und Austausch ist mit Team intern, mit den Besucherinnen, das sich vielleicht Hilfe holt, das einfach kreativ versucht zu reagieren auf die Situation.
So sind in den Wochen und Monaten des Lockdowns nicht nur neue Angebote für das Publikum entstanden, sondern auch digitale Anlaufstellen für Museumsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Es gibt viele Webinarangebote und Positionen, wie zum Beispiel von der Kulturpolitischen Gesellschaft, die sich mit kulturpolitischen Fragestellungen befassen. Oder auch Podcasts wie das Institut Kulturmanagement und Medien an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Und spannend in dem Kontext finde ich auch die neu entstehenden informellen, professionellen Netzwerke.
Zu einer umfassenden Digitalisierung gehören aber nicht nur neue Wege der Kulturvermittlung, sondern auch eine größere Akzeptanz von Kunst, die man als digitale Kunst bezeichnen kann. Angloamerikanische Museen fassen den Begriff Digitalisierung schon seit einigen Jahren weiter, weiß Tamiko Thiel. Die amerikanisch-japanische Künstlerin lebt in München. Zu sehen sind ihre computergestützten Arbeiten allerdings bisher weniger in Deutschland als in den USA. Dort ist im New Yorker Museum of Modern Art ihre mittlerweile unter Kennern legendäre Connection Machine zu sehen, der sogenannte Supercomputer aus den 1980er Jahren, der sich seit 2018 in der Sammlung des MoMA befindet. Damals verabschiedete das Museum eine Art Manifest, in dem es digitale Kunst als eigenständiges Genre neben den bis dato bestehenden Kunstgattungen etablierte.
Von Digitalisierung in Museen kann man natürlich auf zwei Ebenen reden. Nimmt man Digitalmedien, um die traditionelle Kunst darzustellen oder zu erklären oder irgendwie zu verbreiten? Oder auf der anderen Seite, ist man bereit, digitale Kunst auch in der Sammlung zu haben, als Kunst zu betrachten und als Kunstwerke zu vermitteln?
So klingt Tamiko Thiels digitales Kunstprojekt The Unexpected Growth, unvorhergesehenes Wachstum. Eine Arbeit, die das New Yorker Whitney Museum bei Tamiko Thiel und dem Künstler Slash P 2018 in Auftrag gegeben hat. Das Museum wünschte sich eine Augmented Reality Installation, also eine virtuelle Kunstarbeit, die die eigentliche Realität mithilfe einer Datenbrille erweitert. Die Arbeit war im 6. Stock des Hauses im Rahmen einer Ausstellung zu sehen.
Wir haben also, ich und Slash P haben also L-Systeme verwendet. Die sind so eigentlich Wachstumsregeln, die dann wirklich in der Natur vorkommt, die man zum Beispiel in der Computergrafik benutzt, um realistische Bäume und andere Pflanzen wachsen zu lassen. Wir haben das aber dann so umgesetzt, wir haben knallbunte Korallen gemacht mit dieser L-Systems-Regeln. Aber die kleinen Komponenten, die dann in diese Systeme zusammengesetzt werden, sind Plastikflaschen, Plastikgabeln, Flipflops, Plastikhalmen, alle virtuell. Aber man sieht die dann wirklich so in diese knallbunten Korallen.
Selbst wenn die Bereitschaft der meisten Museen durch die Pandemie gewachsen ist, die Anzahl an digitalen Angeboten zu erhöhen und empfänglicher für digitale Kunst zu werden, die langfristige Umsetzung der Maßnahmen bedeutet für die Museen eine erhebliche finanzielle Belastung. Deshalb werden nun die Forderungen der Museen nach staatlichen Maßnahmen lauter. Neben dem Deutschen Museumsbund und dem europäischen Netzwerk NEMO fordert auch das für Digitalisierung zuständige Museum 4.0 finanzielle Unterstützung. Monika Hagedorn-Saupe, Leiterin des Verbundprojekts und zuständig für europäische Projekte beim Berliner Institut für Museumsforschung.
Und wenn jetzt die ganzen Mittel auch noch knapper werden, dann wird das noch viel weniger möglich sein in der nächsten Zeit. Und deshalb braucht es unbedingt hier eine Art von Unterstützung. Sonst ist das, was jetzt ein Stück weit angestoßen wird und die Bereitschaft, die sieht, merkt man, ja, ist bei den Museen durchaus auch vorhanden, kann gar nicht in die Praxis umgesetzt werden.
Noch höher werden die anfallenden Kosten, wenn man bedenkt, dass jede Form der Digitalisierung sich auf Fragen zur Beständigkeit, zur Archivierung stellen muss, mahnt Renate Buschmann.
Dann muss das alles selbstverständlich auch langfristig erhalten werden und gesichert werden. Und für diese Sicherung, die ja zumindest eine Generation halten sollte, braucht man eine grundlegende Langzeitarchivierung. Das ist überhaupt nicht geklärt. Eine grundlegende Langzeitarchivierung kann auch von den Museen, von den Institutionen gar nicht durchgeführt werden. Dafür hat man weder die technischen Kapazitäten und auch nicht das fachliche Know-how. Und zurzeit bedeutet das tatsächlich noch einen Riesenkostenfaktor, der kaum von einem Museum gestemmt werden kann.
Notwendig sei auch eine Diskussion darüber, welche qualitativen Kriterien man eigentlich einer gelungenen Digitalisierung in den Museen zugrunde legt, fordert Sonja Thiel.
Während die einen jedes Streaming-Angebot schon als Fortschritt und erfolgreiches Experiment feiern, gibt es auch Kritik an der Qualität oder auch Unausgegorenheit von Angeboten. Oder auch zurückhaltende Reaktionen, wie zum Beispiel vom Philosoph Jens Badura, der sich eher nochmal ein grundsätzlicheres Nachdenken über die digitale Qualität von Kultur wünscht. Ob es einfach nur darum gehen kann, analog funktionierende Angebote ins Digitale zu übertragen und ja, wie der eigentliche Mehrwert und die Qualität von digitalen oder auch digital-analog gemischten Angeboten, also wie eigentlich da so eine Mischform aussehen könnte.
Die Bereitschaft für neue digitale Konzepte ist in den Museen nach Corona also durchaus da. Nun fehlt es an kulturpolitischen Maßnahmen, um die Ausstellungshäuser bei ihren vielen kreativen und innovativen Ideen auch zu unterstützen.
Die Digitalisierung der Museen. Antje Allrong berichtete. Er hat sich zu fast allen gesellschaftlichen Vorgängen geäußert, Max Weber. Nur eines hat er nicht, ein großes Gesamtwerk geschaffen. Der Mitbegründer der Soziologie produzierte zwar eine unübersehbare Fülle von Notizen, Manuskripten und Aufzeichnungen, aber ein roter Faden war nicht zu erkennen. Erst seine Ehefrau Marianne Weber fügte nach seinem Tod die unausgereiften Fragmente zu einem Werk zusammen. Warum dieses Werk bis heute an Aktualität kaum verloren hat? Ingeborg Breuer sucht Antworten.
Max Weber versucht herauszufinden, wie es eigentlich möglich war, ein solch unmögliches Wirtschaftssystem wie den Kapitalismus, wo die Menschen leben, um zu arbeiten, statt arbeiten, um zu leben, wie das überhaupt in die Welt kommen konnte. Und dann auch noch ausgerechnet im zerstrittenen kleinen Europa.
Zu seinen Lebzeiten blieb Max Webers Werk ein Torso. Unzählige Aufsätze, vielfältigste Themen, ein roter Faden war kaum zu erkennen. Aber Hans-Peter Müller, emeritierter Professor für Soziologie an der Berliner Humboldt-Uni, hat sich auf eine Spurensuche begeben, um zentrale Überlegungen des großen Soziologen herauszuarbeiten. Zum Beispiel dazu, welche ideellen Grundlagen der Kapitalismus hat.
Max Weber versucht zu zeigen, dass bevor dann der eigentliche Kapitalismus in Gestalt der Industrialisierung sich Bahn bricht, offenkundig so etwas wie eine Ethik entstanden sein muss, die zum einen Arbeit prämiert und zum anderen aber auch Unternehmertum. Und wie sie dann später genau diese Ethik gleichsam als Steigbügelhalter für den Durchbruch des Kapitalismus gedient hat.
Das Summum Bonum dieser Ethik lautet: Der Erwerb von Geld und immer mehr Geld unter strengster Vermeidung alles unbefangenen Genießens,
schrieb Max Weber und analysierte so seine wohl bekannteste These, dass es die protestantische Ethik gewesen sei, die den Geist des Kapitalismus geformt habe. Denn für puritanische Protestanten, wie zum Beispiel die Calvinisten, war Arbeit der gottgewollte Lebenszweck.
Der Puritanismus, den Weber untersucht, wollte nicht den Kapitalismus schaffen, sondern eine rein religiöse Lebensführung. Und justamente diese rein religiöse Lebensführung, nämlich dass man, um sein Seelenheil zu garantieren, hart arbeiten muss, genau das hat den Kapitalismus möglich gemacht.
Ökonomischer Erfolg als Resultat dieser Arbeit wurde von den strengen Protestanten als Zeichen gedeutet, dass Gott es gut mit einem meint. Allerdings hatte der Erwerb von Geld und Reichtum einen gar nicht gewollten Nebeneffekt. Denn allmählich begannen die materiellen Güter eine unentrinnbare Macht über den Menschen zu erlangen.
Das heißt, irgendwann kaufen sich dann die holländischen Kaufleute von ihren asketisch erwirtschafteten Überschüssen natürlich dann doch Pelze und Bilder, auf denen diese Pelze dargestellt sind. Ja? Und so kommen wir allmählich in eine Welt hinein, in der dann dieses streng asketische religiöse Motiv sich ganz allmählich zurückzieht.
Erläutert Jürgen Kaube, Mitherausgeber der FAZ und Verfasser einer Biografie über Max Weber.
Es ist eine Jahrhundertfigur. Jemand, der auf sehr vielen Gebieten tätig war und der ein unglaublich abwechslungsreiches Leben geführt und auch durchlitten hat.
1864 wurde Max Weber geboren, kurz vor der Gründung des Deutschen Kaiserreichs. Und als er am 14. Juni 1920, also vor 100 Jahren, starb, da war der Kaiser schon im Exil. Dazwischen eine Zeit der Epochenbrüche.
Er kommt eigentlich auf eine Welt, in der sich das Deutsche Reich konsolidiert, gründet, imperiale Bestrebungen hat, die Bismarck-Zeit, könnte man sagen. Und es ist gleichzeitig natürlich auch die Zeit, in der Debatten darüber geführt werden, ist Deutschland eigentlich noch ein Agrarstaat oder ist es ein Industriestaat, was es ganz offenkundig wird. Die technische Entwicklung schreitet rasant voran, die Urbanisierung, die Gesellschaft hat eine unglaubliche Dynamik und kommt in eine Zeit hinein, in der er und seine Schicht, aus der er kommt, das Bürgertum, das Großbürgertum, die Vorstellung hat, es geht mit dieser Schicht aufwärts. Und dann erfährt er eigentlich, dass die Geschichte dann doch nicht mit dem Bürgertum ist. Dass die Revolution in Russland, die bürgerliche, scheitert und die kommunistische ist erfolgreich.
Max Webers Blick ist aber nicht nur auf seine eigene Zeit gerichtet. Er fragt sich, wie sich die westliche Welt zu dem entwickeln konnte, was sie heute ist.
Welche Verkettung von Umständen hat dazu geführt, dass gerade auf dem Boden des Okzidents und nur hier Kulturerscheinungen auftraten, welche doch in einer Entwicklungsrichtung von universeller Bedeutung und Gültigkeit lagen?
Max Weber kam zu dem Schluss, dass das europäisch-amerikanische Gesellschafts- und Wirtschaftsleben durch und durch rationalisiert sei. Wissenschaft und Technik hätten die Welt entzaubert, sodass sie berechenbar und beherrschbar geworden sei. Dieser okzidentale Rationalismus ist für Weber die zentrale Voraussetzung für alle Entwicklungen der Moderne. Professor Dirk Käßler, emeritierter Soziologe an der Uni Marburg und Max Weber-Kenner.
Es geht darum, dass in der Wissenschaft, in dem Recht, in der Musik, in der Staatsverwaltung, in der Politik, in jedem nur denkbaren Bereich zunehmend mehr Prozesse der Rationalisierung und der Bürokratisierung zu verzeichnen sind. Und etwas, was also in Westeuropa, Nordeuropa anfing, nach seiner Vision verbreitet sich das zunehmend mehr dann erstmal transatlantisch, also in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, und von dort aus allmählich über den ganzen Globus.
Und solche rationalen Grundsätze, so Hans-Peter Müller, dessen Buch Max Weber, eine Spurensuche, Ende Juni erscheint, seien dann besonders günstig für die dynamische Entwicklung des Kapitalismus gewesen.
Kapitalismus ist nicht gleichbedeutend mit Geldgier und Streben nach Gewinn. Diese ökonomische Einstellung hat es wahrscheinlich in der gesamten Menschheitsgeschichte gegeben, sondern was Weber so faszinierend findet, dass durch die Trennung von Familie und Betrieb und natürlich auch durch die Erfindung der doppelten Buchführung tatsächlich so etwas wie eine rationale Kalkulation von Gewinn und Verlust möglich wurde und diese Art von wirklich rationaler Nutzenkalkulation auf der Basis kontinuierlicher Erwirtschaftung von Gewinn. Das macht für ihn das Wesen des okzidentalen Kapitalismus aus.
Sein eigenes Leben zu rationalisieren gelang Max Weber allerdings nie. Auch nicht seine Arbeit. Zwar promovierte er früh mit 25 Jahren, die Habilitation folgte 3 Jahre später, dann Professuren in Berlin, Freiburg, Heidelberg, doch auch, wenn er exzessiv arbeitet, alles, was er zu Papier bringt, bleibt unausgereift.
Von seiner Promotion und der Habilitation einmal abgesehen, gibt es keine Monographien von ihm zu Lebzeiten. Es gibt Aufsätze, die er in rascher Folge nach 1904 publiziert. Aber die ganze Sache rundet sich nicht zu einer Gesamtdarstellung.
Jürgen Kaube nennt ihn in seiner Biografie einen völlig erschöpften mit exzessiver Lebensführung.
Wenn man seine Ernährungs- und Trinkgewohnheiten näher betrachtet, die waren immens. Er war Burschenschaftler, also er ging praktisch durch eine Schule des Trinkens. Er war geradezu manisch, was das Arbeiten angeht. Er war enthaltsam lange Zeit seines Lebens, was Sexualität angeht, und das aber als ungeheures Leiden und Belastung erfahren hatte. Er hatte ja einen Nervenzusammenbruch, der ihn 3 Jahre komplett fast aus allen wissenschaftlichen und sonstigen Aktivitäten herausnahm. Es drohte zeitweise, dass er einfach in Nervenkliniken verschwindet. Also die ganzen Probleme, Schlaflosigkeit, Überreizung, Neurasthenie, wie man damals sagte.
1903 gibt Max Weber seine Professur auf, lebt seither von den Zinserträgen seiner reichen Familie. Er publiziert aber weiterhin. Eine Frage, die ihn beschäftigt: Wie gelingt es einem Staat, seinen Herrschaftsanspruch durchzusetzen, sodass die Bürger sich dessen Gesetzen unterwerfen? Galt in vormodernen Gesellschaften die vermeintlich natürliche Ordnung, dass der Untertan dem König gehorchte, überwiegt in modernen Gesellschaften die Herrschaft des Gesetzes. Man gehorcht einem für alle verbindlichen, unpersönlichen System von Regeln, das von einem Verwaltungsstab geführt wird. Es herrscht die Bürokratie, die nach Max Weber alle Individualität tötet.
Was nun Weber besonders umgetrieben hat, war die Angst, dass die gesamte Welt bürokratisiert werden würde. Vor allem im Sozialismus, den sah er als Bürokratisierung auf erweiterter Stufenleiter, weil hier politische und wirtschaftliche Macht fusioniert werden.
Manchmal versuchen die Menschen aber, dieser bürokratischen Erstarrung der Welt zu entkommen. Gerade in Krisenzeiten könne das Charisma einer Person Autorität verleihen. Hinter einer solchen Person versammelten sich dann die Menschen, um die etablierte Herrschaft umzustürzen. Das klingt von heute her bedrohlich. Denkt man an so unheilvoll charismatische Gestalten wie Hitler oder Stalin. Hans-Peter Müller verweist allerdings darauf, dass Weber im Gefolge der Französischen Revolution auch eine charismatische Verklärung der Vernunft von Werten der Aufklärung in Betracht zog. Es gibt aber noch ein weiteres Charakteristikum der Moderne, das Max Weber beschreibt. Seit Nietzsches Verdikt vom Tod Gottes war ja der eine große Sinn, die klare Unterscheidung zwischen Gut und Böse, zwischen richtig und falsch, hinfällig geworden. In der Moderne konkurrieren unterschiedlichste Wertideen miteinander. Der Wissenschaft geht es um Wahrheit, der Kunst um Schönheit, der Wirtschaft um Rentabilität, der Ethik um Gerechtigkeit, der Erotik um Leidenschaft. Doch keiner dieser Werte kann Vorrang vor den anderen beanspruchen. Wir haben heute gelernt, mit einem solchen Wertepluralismus umzugehen. In der Zeit Max Webers war dieser Polytheismus der Werte eher ein Skandal.
Werte sind stets und ständig umkämpft und jeder Wert versucht natürlich für sich zu reklamieren, dass er der wichtigste ist. Das hat natürlich enorme Folgen, denn etwa auf der Ebene der menschlichen Lebensführung, dass Menschen selber sich ihren eigenen Wertekanon, also das, was sie idealiter in ihrem Leben erreichen wollen, selbst erarbeiten müssen. Sich also sozusagen selber ein individuelles Gesetz geben müssen. Also ein Gesetz, was nur für einen Menschen zutrifft.
Ein hochindividuelles Gesetz zur eigenen Lebensführung gab sich schließlich auch das Ehepaar Weber. Max Weber entdeckt nämlich im reifen Alter die Leidenschaft. Außerehelich. Gemeinsam kommen die Eheleute zu dem Schluss,
dass die verantwortungslose Erotik des Sinnenglücks wertvolle Lebenskräfte zu steigern vermöchte.
Es bahnt sich eine Affäre, eine Liebe an zu Else von Richthofen, einer Frau, der damals ganz Heidelberg zu Füßen liegt. Sie ist in seiner Nähe akademisch, sie sind befreundet, auch befreundet mit der Gattin von Max Weber. Und dann wird sie die Geliebte seines Bruders. Aber trotzdem hört das nicht auf, dass Weber eigentlich diese Frau verehrt. Und es kommt ganz spät dann sozusagen zu so einer Art Lebensglück, nachdem er zuvor eine andere Geliebte hat, eine Schweizer Pianistin. Dies alles mit Duldung durch die Frau. Und einmal dann so eine Formulierung ganz am Ende des Lebens findet, dass sie sagte, er habe eine ganze Welt für sie erschlossen. Warum solle sie ihm das verweigern, nur weil er dieses Erleben nicht mit ihr haben könne?
Anfang Juni 1920 erkrankt Max Weber an einer Lungenentzündung, ausgelöst durch die spanische Grippe. Medizinisch war das der Grund für seinen Tod am 14. Juni 1920. Allerdings, meint Jürgen Kaube,
also ich würde sagen, es war sicherlich auch einfach Entkräftung. Die ganzen Anstrengungen, er hat vieles durchlitten und es waren schwierige Zeiten für alle. Ich glaube, da war physische Substanz einfach auch nicht mehr da.
Nach seinem Tod ordnet Marianne Weber die unzähligen Schriften, unvollendeten Manuskripte und Aufzeichnungen Max Webers zu einem Werk, veröffentlicht eine Biografie ihres Mannes. Für ihre Herausgebertätigkeit wurde ihr 1922 sogar die Ehrendoktorwürde der Universität Heidelberg verliehen. Dirk Kessler.
Marianne Weber, unmittelbar nach seinem Tod, setzt sich an seinen Schreibtisch, der nun ihr Altar, wie sie es selber nennt, geworden sei. Und dort baut sie aus dem, was da in den Schubläden liegt, ein Werk. Und die Bücher, über die wir heute reden, sind das Werk Marianne Webers. Wir müssen uns im Wesentlichen auf die Fassungen verlassen, die Marianne Weber aus dem hinterlassenen Werk, das aber eben unvollendet war, gestaltet, konstruiert hat.
Zweifellos ist Max Weber heute ein Klassiker der Soziologie. Aber ist er nur ein Klassiker? Historisch interessant, zu Gedenktagen ans Licht geholt, um ihn dann wieder in den Archiven der Geschichte verschwinden zu lassen? Oder kann man an seine Analysen anknüpfen, auch wenn sie in unserer fortgeschrittenen Moderne weitergedacht werden müssen?
Er hat sowas wie eine Dauerkonjunktur und das hat was damit zu tun, dass er in so unglaublich vielen Bereichen tatsächlich die Spuren gelegt hat, auf denen wir heute noch wandeln. Nicht? Also um es vereinfacht zu sagen, nicht? Solange das wirtschaftliche Spiel kapitalistisch gespielt wird, solange das politische Spiel demokratisch erfolgt und solange das kulturelle Spiel auf der Basis des Individualismus erfolgt, solange wird auch Max Weber absolut zentral bleiben, weil er sowohl die Vorzüge, aber als auch die enormen Probleme einer solchen Gesellschaftsformation hervorragend herausgearbeitet hat.
Zum 100. Todestag. Ingeborg Breuer über den Mitbegründer der Soziologie Max Weber. Das war aus Kultur und Sozialwissenschaften. Die Musik kam heute vom Emil Brandquist Trio von dem Album Entering the Woods. Nach den Nachrichten geht es hier gleich weiter mit den Jazz Facts. Einen schönen Abend wünscht Ihnen noch Barbara Weber.